Pro und Konter diese Woche in alter Frische. Wir reden über Julian Nagelsmann, scheinbar neuen deutschen Bundestrainer. Wir reden über einen Schweizer Fußball-Cup, wo es doch die ein oder andere Überraschung gegeben hat. Und wir nehmen uns den Start der Hockeysaison vor, wo es schon drunter und drüber geht. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
So, der Julian Nagelsmann ist tatsächlich neuer DFB-Coach, Nachfolger somit von Hansi Flick und natürlich direkt von Rudi Völler, der während einem Spiel dafür gesagt hat, dass man wieder ein bisschen Mut gefasst hat. Wie sehen wir das?
Also wir sind ein bisschen überrascht, mit dem haben wir heute nicht gerechnet. Jetzt ist die Meldung gerade aus dem mehr oder weniger unmittelbar vor unserer Aufnahme gekommen. Ein bisschen ärgerlich, dass unsere Schaltung, die wir geplant haben, nicht funktioniert. Wir müssen ja nicht verraten, wer wir eigentlich haben wollen zuschalten, aber es ist ein lieber Gast aus dem fernen Deutschland, der eigentlich prädestiniert gewesen wäre, um über sämtliche Entwicklungen beim Deutschen Fußballbund zu reden. Und auch einen schönen Bezug zum Rudi Völler hat, der ja seinem Ruf als Erfolgstrainer letzte Woche mehr als gerecht worden ist, jetzt wieder ins zweite Glied zurücktritt. Das haben wir noch ein bisschen zu verarbeiten. Wir haben verschiedene Anrufversuche gemacht und es einfach nicht geschafft, die Verbindung so zu etablieren, dass wir ein vernünftiges Gespräch herbekommen haben. Vielleicht schaffen wir das ja nächste Woche. Das wäre ein Versuch. Wird auch dann noch gefragt sein, die Expertise. Aber jetzt zum Herrn Nagelsmann. Jetzt müssen wir halt mit uns Vorlieb nehmen. Ja, das ist ein bisschen Blackbox, oder? Als nationaler Trainer. Also folgt wieder einmal auf Hansi Flick. Das ist ja bei ihm offensichtlich Konzept, nachdem er schon bei Bayern München den Hansi Flick beerbt hat, Julian Nagelsmann. Ihn hat man dort von Leipzig geholt. Jetzt hat man bei der deutschen Fußballnationalmannschaft als Projekttrainer. Der Vertrag soll bis zu der EM im Sommer laufen, Heim-EM in Deutschland. Man hat ihn, gut, das haben Bayern schon relativ früh bekannt gegeben, dass das kein grosses Problem werde sein, aus diesem Vertrag rauszubekommen. Logisch, man schuldet im Vernehmen noch bis 2026 auch noch 20 Millionen Euro. Also da ist Bayern München wahrscheinlich nicht unglücklich, wenn man von der Payroll überkommt. Wie die Ablösemodalitäten und Abfindungsmodalitäten aussehen, das ist dann ja, eine andere Frage, die wir jetzt sicher noch nicht beantworten können. Aber was man kann sagen, Julian Nagelsmann, immer noch ein junger Trainer. Ein Trainer, der in Hoffenheim und in Leipzig auf sich aufmerksam gemacht hat, dann in München im Prinzip hat man das Gefühl gehabt, gut gestartet ist und dann ins Trudel geraten ist, bestens dokumentiert, die Nacht- und Nebelaktion, wie er seinen Job im Thomas Tuchel hat müssen überlassen. Und jetzt also Nationaltrainer. Man kann sagen, eine steile Karriere, aber die Frage ist schon, was kann einer, der sich auf höchstem Level ja, bis zu einem gewissen Grad beweisen hat, bei Bayern München, klar, aber sicher nicht uneingeschränkt als Top-Trainer geht, weil er einfach noch zu wenig lang auf dem Markt ist oder zu wenig lang aktiv ist. Mhm. Kann man so einem die deutsche Nationalmannschaft anvertrauen?
Das ist grundsätzlich die Frage. Also, wo der Jogi Löw kam, ist, muss ich ehrlich sagen, habe ich von dem auch noch nichts gewusst. Also, der hat irgendwann mal Versuch gehabt, wo irgendwie ja, so ein bisschen unter dem Radar durchgeflogen sind. Jetzt, die Nationaltrainer, die haben ja grundsätzlich immer ein bisschen ein anderes Anforderungsprofil, das sie erfüllen müssen als Clubtrainer. Ich finde das eigentlich eine gute Lösung. Andererseits weiß ich auch nicht, wer es sonst hätte können machen. Da hätten sie wieder einen aus dem Hut zaubern, wo aus so einer Ecke gekommen ist, wo so ein bisschen ins Esoterische hineingeht. Das hat ja eigentlich die ganze Clique dort mit Klinsi, Jogi und Hansi Flick ein bisschen verbunden, wenn man auch ein bisschen bösartig sein will. Der Erfolg ist ja da, darf man nicht vergessen, 2014 Weltmeister. Vielleicht hat man nachher den Zug ein bisschen verpasst. Das droht beim Nagelsmann nicht. Da hat man schon das Gefühl, der hat den Finger am Puls der Zeit. Dass er zu Bayern oder bei München gescheitert ist, hat vielleicht auch ein bisschen mit seinem Alter zu tun. Dass ein Trainer, der noch nicht 40 ist, noch nicht jahrelange Erfahrung hat, plötzlich mit so einem Ensemble konfrontiert wird. Dass er sich dort vielleicht beim Managen von gewissen Problemen schwer tun hat, kann man noch nachvollziehen. das droht jetzt nicht. Die Nationalmannschaft, da sind andere Methoden gefragt, sage ich jetzt einmal. Da hat er auch nicht so viel Zeit. Da ist er nicht im Tagesgeschäft mit den Spielern zusammen, bis dann das Turnier anfängt. Finde ich für ihn auch eine gute Möglichkeit, um nochmal etwas dazulernen. Weil, also wenn man den so erlebt hat, hat man schon das Gefühl, der genießt das. Das Tagesgeschäft ist genau das Richtige für den. Der wird nicht wollen, längerführende Karrieren als Nationalmannschaftscoach planen. Das glaube ich nicht. Das hat er nicht im Sinn. Er hat aber gefasst gewirkt eigentlich, enttäuscht, aber gefasst nach der Entlassung bei München. Hat dann aber auf gewisse Jobs auch verzichtet. Also es ist auch in der Premier League von ihm geredet worden. Man hat das Gefühl, er sucht sich genau aus, was er will. Und ich glaube, da hat er jetzt die Möglichkeit, um etwas wieder aufzuwecken, was die Deutschen lange Zeit vermisst haben, nämlich die Leidenschaft, die zuletzt Rudi Völler wieder entfacht hat. Aber der Rudi Völler ist natürlich eine Figur, die im deutschen Fußball seine feste Rolle auch hat. Also der Rudi, die Tante Käthe, den kennt man. Der hat so eine Beliebtheit, der hat auch viel falsch machen können, weil der Schaden hat man vorher angerichtet, der Rudi ist eingesprungen, es hat dann geklappt gegen die Franzosen. Das war wahrscheinlich einfach der Trainerwechsel-Effekt, wo man irgendwie wohl Sportarten übergreifend kennt, aber niemand kann den so richtig definieren. Also empirisch erforscht ist der nicht, der Trainerwechseleffekt. Den kann man durch Statistiken vielleicht belegen oder auch wieder rufen, wenn man Lust hat. Aber was der Nagelsmann jetzt machen kann, ist seine Expertise einbringen. Die Spieler kennt er wahrscheinlich so gut wie jeden anderen auch, wo man würde anstellen. Also er hat jahrelang in der Bundesliga geschafft, hat jetzt sicher beobachtet, die Spieler von München kennt er, die werden nach wie vor wichtig sein für das DFB-Team. Darum, man darf gespannt sein, ob die Deutschen das herbringen bis zur EM in einem Jahr. Ja, geht nicht mehr ein ganzes Jahr. Da ist natürlich viel gefragt. Also die deutsche Nation schaut dort her und der Nagelsmann steht noch zuvorderst. Das ist für ihn schon auch noch ein Schritt in der Karriere.
Also, wenn du mich fragst, ist das ein grosses Risiko für ihn. Also, du hast es vorhin gesagt, er hat sich sehr gut überlegt, was mache ich jetzt? Also in der Bundesliga, in der Premier League, sie ist von Chelsea über Tottenham alles Mögliche umgeboten worden, wo er als Trainer könnte starten oder wo er könnte einsteigen. Dann ist irgendwie PSG umgegeistert, alle möglichen Weltclubs. Ich glaube, Real habe ich auch mal gelesen. Wer weiß, wie kommt dort der grosse Schaffel, wenn der Ancelotti dann Brasilien übernimmt, dass man dann sagt, nach der EM jetzt habe ich Zeit, kommen dann rüber und in der Zwischenzeit, dass man nicht ganz langweilig wird und ich nur muss Skifahren im Winter, mache ich die deutsche Nationalmannschaft parat für die EM. Vielleicht ist das eine Überlegung. Aber man darf schon nicht unterschätzen. Also, und man darf sich auch nicht blenden, denke ich, von dem 2-2-Sieg gegen die Franzosen, wo ein gutes Spiel war von der deutschen Nationalmannschaft. Gleichzeitig muss man sagen, wir reden hier über ein, also das ist kein Wettkampfspiel gewesen, kein Pflichtspiel. Also, auch wenn Deutschland, Frankreich sicher immer grundsätzlich eine gewisse Bedeutung hat für beide Nationen, aber das war nicht ein Vorrundenspiel an einem grossen Turnier gewesen, oder ein Qualifikationsspiel.
Ja, die Reaktion von Deschamps zeigt, also, wo darauf verzichtet hat, Mbappé einzusetzen. Also, was der kann anrichten, wenn es nötig ist, hat man im WM-Finale gesehen.
Welche Franzosen hat man da geschlagen? Das muss man sich fragen. Und dann muss man sich auf deutscher Seite, und das hat ja jetzt angefangen, der Prozess, der ja dann in Deutschland oft so in eine Art Selbstzerfleischung abdriftet, aber die Analyse, was ist eigentlich alles schiefgelaufen in den letzten Jahren, der Ist-Zustand, jetzt endlich mal akzeptieren, eben nicht als Zwischentief, sondern dass man jetzt mehrfach in der Vorrunde ausgeschieden ist, ein grosses Turnier als Fußballnation, die eigentlich sich näher am Weltmeistertitel wähnt als an einem eben Vorrunden aus. Also ein Achtelfinale ist normalerweise im deutschen Fußballverständnis eine Zwischenstation auf dem Weg zu grossen Taten und nicht etwas, wo man darum kämpft. Also das kennen wir in der Schweiz, dass man sagt, Achtelfinale ist eine gute Büte und alles mehr ist Bonus. Aber so tickt man ja zwischen München und Hamburg eigentlich nicht.
Die Tradition verpflichtet natürlich auch, oder? Eine Nation, die mehrere Weltmeistertitel auf dem Konto hat. Da gibt man sich nicht mit irgendwie der Vorrunde zufrieden, das wo man anständig spielt und nachher nicht einmal K.O.-Spiel erreicht. Also das ist schon ein bisschen wenig gewesen. Und man hat jetzt gesehen, die Spieler, also eben wie du gesagt hast, auch, die Deutschen haben dann die Fähigkeit, irgendwie Totalabbruch zu betreiben und alles zu hinterfragen, was ja grundsätzlich recht ist. Ich frage mich dann einmal nur, setzt man dort Hebel am richtigen Ort an? Mit fast Strukturen, die werden viel zu lang einfach so intakt gelassen, wie sie gerade sind. Man hat meiner Meinung nach den Hansi Flick einfach weiterarbeiten lassen und dann gehofft, dass sich da aus irgendetwas eine Besserung ergibt. Ich habe mich gefragt, aus was soll die Besserung herauswachsen? Wenn man sieht, wie verzweifelt die versucht haben, sich irgendwie zu rechtfertigen nach dieser Weltmeisterschaft in Katar, wo es da auch mit der Captain binden, in verschiedenen Variationen, sich schwer getan haben, das Hanf vor das Maul gelegt haben, also quasi, wir dürfen nichts sagen. Richtig glaubwürdig hat das auch nicht gewirkt. Also wir haben ein bisschen Alibi-Aktionen gesehen, da hat man sich gefragt, wer steht da wirklich dahinter. Die Spieler sind dann zu wenig geschützt worden. Also DFB selber macht natürlich auch keinen guten Eindruck. Also das Chaos dort, der neue Präsident Neuendorf hat jetzt nicht wirklich verraten, dass er ein Mann ist, wo das Schiff kann führen kann. Mindestens mal durch den Sturm nicht. Dass jetzt der Rettig-Kund, der bekannt ist, ein bisschen als Querulant, einer, der auch überraschende Ideen einbringt.
Und sehr gut, Schachzug.
Gute Idee. Nur schon allein, weil die grauen Eminenzen von der DFB, von den Bundesliga-Clubs sich von ihm abwenden. Das ist eigentlich das beste Zeichen. Das heisst, der Mann klopft wirklich einmal den Staub auf und sagt nicht nur einfach, ich sitze in das Büro rein und mache so weiter, wie es vorher war. Ich glaube, die müssen schon mal heranschauen, wo genau das gescheitert sind. Nur, ich muss auch sagen, also die Franzosen haben das auch gehabt, nach dem Titel 98 zum Beispiel, dass sich eine gewisse Bequemlichkeit eingeschlichen hat und man das ein bisschen ausgekostet hat. Der Mensch ist es so, wenn er einen Erfolg hat, also es gibt auch andere, ich zähle zu denen nicht, einen Erfolg, da kann man sich darauf ausruhen und zwar ruhig ein bisschen länger. Aber die Deutschen haben es gemerkt, sie haben Fehler gemacht in der Vergangenheit. Schon beim Jogi Löw haben sie zu lange gewartet, bis eine Wachablösung gekommen ist. Beim Hansi Flick wieder. Und jetzt müssen sie ein bisschen den Preis zahlen für das. Aber der Nagelsmann ist einer, der seine Ideen wird durchsetzen wird. Und ich glaube, der weiß schon, um was es geht. Der Hansi Flick hat jetzt das letzte viel zu lange umgepröbelt. Du brauchst einfach einen gewissen Kern, der immer wieder eingesetzt wird, der weiss, wir können uns vertrauen. Wir können die Spieler, die dazukommen, die können wir auch aufbauen, mitziehen. Und dann sehe ich eigentlich nicht das Problem grundsätzlich mit der Qualität der deutschen Fußballer, sondern eher beim Nazi-Coach selber, der nicht weiss, wenn er die Kräfte bündeln soll, damit da ein gutes Ergebnis möglich ist. Weil, wenn wir ehrlich sind, die haben bei der WM gegen Japan das Spiel eigentlich im Griff gehabt, zu wenig Goal geschossen. Und dann einfach Fehler gemacht, und man sich von den Deutschen nicht gewöhnt ist, weil sie irgendwie verlernt haben, wie man verteidigt. Aber mehr war da nicht dabei gewesen. Natürlich haben sie dann nachher einfach das Selbstvertrauen verloren und am Schluss eine desolate Leistung gezeigt. Aber ich glaube nicht, dass das Norm ist, sondern Norm ist eigentlich eine gute Leistung bei denen. Aber es braucht wieder mal frischen Wind und frische Ideen. Und ab und zu habe ich das Gefühl, der Hansi Flick war schon nicht mehr ganz am Puls von dem, was nötig ist. Ich darf nicht vergessen, mit Bayern, dort war auch der Trainerwechsel-Effekt, war der Niko Kovac vorher, der die Mannschaft überhaupt nicht geschätzt hat, konnte Hansi Flick, lässt sie machen, gewinnt das Triple, glaube ich. Und das ist als der grösste Trainer von allen Zeiten angeschaut worden. Also den Eindruck hat er bei der Nationalmannschaft von Deutschland
den nicht Nimbus, bestätigt. Den Nimbus hat er relativ schnell verloren. Ich muss aber schon widersprechen. Also, bitte. Ich glaube,
für das haben wir das Gefäß.
Das ist die Idee, glaube ich. Ja, also, wenn du sagst, der Normalzustand sind gute Leistungen. Nein, eben nicht. Im Moment ist das schwierige Wörter, die ich da versuche zu sagen. Der Normalzustand ist im Moment, dass man wahnsinnig Mühe hat, als deutsche Nationalmannschaft eine Leistung abzurufen, die halbwegs konstant ist und wo dem entspricht, wo man sich ungefähr vorstellt. Also, wo einem das eigene Selbstverständnis entspricht. Und eben nicht, es war ja nicht ein schlechtes Turnier gewesen. Also es waren jetzt mehrere gewesen, und man hat offensichtlich den Weg nicht gefunden, das besser hinzubekommen, auch wenn also die meisten anderen Fußballnationen selbstverständlich gerne die Spieler hätten, die für die DFB-Nationalmannschaft auflaufen. Nur, es passt offensichtlich hinten und vorne nicht zusammen. Man hat ganz offensichtliche Lücken in der Ausbildung. Also, dass man zum Beispiel keinen Mittelstürmer findet, da hat jetzt der Hansi Flick wenig dafür können. Der hat nicht versäumt, die auszubilden in den letzten 10 Jahren. Da sind wir bei unserem Lieblingsthema, ja, der Frage nach dem Neuner. Und wenn ja, braucht es einen? Und
wie
wenn
macht nein, man die
warum nicht?
Kann man die herstellen?
Die nächste Frage, genau. Wie kann man die machen?
Die kommen nicht aus der Gutzli-Fabrik, oder? Also das Förmli drauf und dann hast du sie. Und da ist auch viel Instinkt rum. Vielleicht hast du sie ein paar Jahre, kommen die Talente nachher nicht mehr. Ich frage mich dann immer, was das bedeutet, Neuner ausbilden, also ein Knipser ausbilden. Das ist ja vielfach Instinkt. Wenn ich an so klassische Stürmer, den Romario zum Beispiel, zurückdenke, dann hätte man ja nicht müssen sagen, jetzt lass auch mal eine Spitzkugel fahren, wenn der Goalie nicht parat ist. Das hat er einfach gemacht, weil er gemerkt hat, der hebt den nie.
Aber
Harry Kane ist auch so einer, der drückt zum Teil ab. Ähnlich wie der Benzema im Strafraum, tödlich, oder? Aber das kannst du doch dem nicht beibringen, das ist Instinkt.
Ja, bis zu einem gewissen Grad kann man es sicher lernen. Und nachher die letzten paar Prozent. Aber in einem, also Deutschland ist immer noch das bevölkerungsreichste Land von Europa mit einer immensen Fußballtradition, dass man unter diesen über 80 Millionen Leuten nicht 2 oder 3 findet, die zwischen 20 und 30 sind, die halbwegs vernünftig können im Sturmzentrum spielen. Das dünkt mich nicht logisch, vor allem wenn man bedenkt, dass man eigentlich eine Tradition hatte, dass man die immer hatte in den letzten 100 Jahren Fußballgeschichte. Und jetzt ist im Moment der Niklas Füllkrug, und nichts gegen Niklas Füllkrug, aber der Mann ist auch 30 jetzt geworden, oder? Also das ist ein Spätzünder, der hat den Weg jetzt zu Borussia Dortmund gefunden in dieser Transferperiode, ist jetzt also eigentlich etwa bei einem Spitzenklub Fang angekommen, nachdem er über in den letzten Jahren bei Werder Bremen sich so nadis nah, ich meine, der war vor 2 oder 3 Jahren noch in der zweiten Bundesliga mit Werder Bremen, sich nadis nah hergetastet hat. Das ist im Moment die grosse deutsche Sturmhoffnung, wenn man das bei so einem alten Spieler sagen will. Und hinten dran ist relativ wenig. Youssoufa Moukoko wird dann irgendwann ein Thema werden. Dann kann man den ewigen Thomas Müller bringen, der aber wahrscheinlich auch eher profitiert, wenn eben noch einen um ihn herum ist, ein Harry Kane zum Beispiel, der als Neuner und als falscher Neuner spielen kann, hinterlistigerweise. Aber Einbürger können sie den nicht. Auch wenn die Engländer schon Angst haben, dass dann der einst einmal der Spross vom Harry Kane, Frau Kane ist ja schwanger, der einst könnte Deutscher werden und dass sich dann irgendwann noch könnte rächen könnte. Ich bin einfach der britische Revolverblätter in den letzten paar Wochen mal gelesen. Also ja, es kann lustig werden. Ich glaube, die Nagelsmann-Geschichte, da wird das ist 50-50, ob das gut geht oder nicht.
Ich gebe dem eine grössere Chance, ehrlich gesagt. Seine Fähigkeiten sind für mich unbestritten. Seine Probleme an der KP München sind eher im Feintuning zu suchen und zu finden und vielleicht beim Management von diesen Egos. Aber das muss der Mann auch noch lernen. Ich glaube, bei der Nationalmannschaft hat er ein gutes Händchen. Vor allem seine Ideen werden auf Begeisterung gestoßen, da bin ich sicher. Und die Spieler werden froh sein, dass sie einen haben, der ein bisschen fulminanter ist an der Seitenlinie, als das Stoische, das doch Hansi Flick ein bisschen im übertriebenen Mass präsentiert hat.
Was man darf sagen, seine alte Bayern-Connection, die scheinen das ja sehr bedauert zu haben damals, die Kimmichs und Goretzkas von dieser Welt, die jetzt auch in der Nationalmannschaft werden, auch spielen weiterhin, also aller Voraussicht nach. Also dort scheint er ja eine gewisse Hausmacht weiterhin auch zu haben.
Man hat sich erinnert
an gute Voraussetzung, eigentlich. Wenn wir eins weitergehen? Wir
gehen eins weiter. Gute Voraussetzungen hätte eigentlich auch der HC Davos gehabt. Nämlich einen neuen Trainer gekriegt auf diese Saison. Jetzt sind wir beim Schweizer Hockey. Ein Sprung vom Rasen auf die Eis. Die Hockey-Saison hat angefangen letzte Woche. Davos mit Problem, 2 Niederlagen, und zwar daheim gegen Freiburg und dann im Jura gegen Aschua. Der neue Trainer ist schon ein bisschen unter Druck.
Josh Holden, vom EV Zug, Assistenztrainer, der war langjährig unter dem Dan Tangnes, dem
Meistertrainer. Assistent, wenn man das so sagen
will.
Das färbt immer ein bisschen von Assistent. Ab was denn der kann, erfahrt man allerdings erst, wenn er selber in der Verantwortung steht. Der HCD, 2 Spiele von 52, das ist noch nicht sehr viel. Aber unter den Umständen muss man auch sagen, der Josh Holden ist von der Anhängerschaft vom HCD nicht mit offenen Armen empfangen worden. Man hat da gewisse Vorbehalte geäußert, weil der Holden halt auf dem Eis früher als Spieler selber ein bisschen ein Hitzkopf war, wenn man dem so sagen will. Rüpelhaftes Verhalten und so weiter. Wie man da die Verbindung schlagen kann zum Trainer, ist mir persönlich ein Rätsel. Aber ich habe ja auch am eigenen Leib erfahren, wie man so ist auf dem Eis. Man verändert sich ein bisschen in dem Wettkampfumfeld. Und Also 99% von allen Kollegen, die ich kenne vom Hockey, sind auf dem Eis tatsächlich ein bisschen anders gewesen als im Privatleben.
Wer ist da genau gleich gewesen? Da bin ich
auch recht froh gewesen.
Wer ist genau dass, gleich gewesen?
Es hat ein paar gegeben, die auf dem Eis und neben mir sehr, sehr lieb und freundlich gewesen sind, ohne dass das für irgendjemanden ein Nachteil gewesen wäre.
Zum Beispiel? Sag nehmen.
Der Andy Ritsch zum Beispiel. Andy Ritsch, Verteidigerlegende, ist ein wahnsinnig freundlicher, sozial kompetenter Mann. Und auf dem Eis nie negativ aufgefallen.
Also. Jetzt hast du es ins Positive verkehrt. Das ist ja sehr schön gelungen.
Ja, das gibt es auch.
Unbedingt.
Ja.
Ist der Andi Ritsch, nein, ist jetzt nicht mehr in Wetziken, oder? Hat in,
schon länger nicht mehr
Wetziken trainiert. Das ist ja meine letzte Station, wo ich,
ja, ich,
wo
ich irgendwie abgespeichert habe. Ich habe aus den Augen verloren.
Aber was macht der eigentlich?
Das weiss ich im Moment nicht. Man verliert die Leute aus den Augen, wenn man sie nicht mehr in der nächsten Umgebung permanent hat. Zum Teil, dann gibt es das. Man kann nicht auch mit allen immer Verbindung aufrechterhalten. Das geht auch nicht, oder? Die Wege trennen sich dann mit der Zeit, das gibt es. Aber zurück zum HCD. Eben, Josh Holden, man verurteilt ihn ein bisschen aufgrund von dem, was er früher auf Mies gemacht hat. Und die Skepsis, ja, die wird er irgendwann können abbauen bei den HCD-Fans. Am Anfang ist ihm das noch nicht gelungen. Und der HCD macht im Moment nicht so wahnsinnig glücklichen Eindruck, weil...
Es ist noch etwas passiert neben Mies.
Genau. Das ist ein bisschen, da schüttelt man dann schon ein bisschen den Kopf. Das hat nichts mit dem Sport zu tun beim HCD, obwohl es einen Sportler betrifft, nämlich der Alexi Peltonen, Sohn von Ville Peltonen, finnisch-amerikanischer Doppelbürger, der mit Schweizer Lizenz spielt. Dass ich das jetzt ohne Patzer hergebracht
habe. Das ist gut gemacht.
Das stimmt mir eigentlich noch. Und der hat Diabetes 1, also ist zuckerkrank und muss darum mit Insulin versorgt werden können. Und für das braucht es eben eine Bewilligung. Logischerweise, Insulin ist ein Medikament, das nur für Zuckerkranke geeignet ist und sonst auf der Dopingliste steht. Also muss man das anmelden. Ist aber kein Problem, die Bewilligung kriegt man, muss medizinisch einen Test vorlegen, Diagnose, der hat tatsächlich Diabetes, dann darf der Insulin, hat der HCD verpasst. Und darum wird der Alex Peltonen wahrscheinlich gesperrt für ein Weile, wenn sie nach dem gleichen Muster vorgehen wie beim Corey Konecker. Das ist noch nicht einmal ganz
das ist ein bisschen mehr als zwei Jahre.
Ein bisschen mehr als zwei Jahre her, aber das ist noch nicht so verjährt, dass man nichts mehr davon weiss, wenn man sich mit dem Problem muss befassen muss. Also hätte man beim HCD eigentlich müssen sich bewusst sein, dass einer, der zuckerkrank ist, muss Insulin nehmen und dass man das Insulin muss anmelden muss.
Ja, also...
Es ist ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Nicht oberpeinlich, vor allem, wenn wir nichts hören.
Du nimmst,
aber
mir,
es ist ein bisschen,
du also, nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Nicht
oder? Es
ist sehr professionell. Also irgendeine Institution beim HCD, sagen wir mal, die medizinische Abteilung, die muss sich ja mit dem Fall befassen. Nötigenfalls auch bei der Beschaffung von dem Medikament. Das weiss ich nicht. Rezeptur vielleicht. Also irgendwo durch hat man das müssen auf dem Radar haben, das hat man verpasst.
Also es ist... Muss man wirklich sagen, Corey Konecker vor zwei oder vor drei Jahren, mittlerweile fast, muss man sagen, dort war das Problem, dass der Mann seine Saison in Lausanne angefangen hat, dann zum SCB transferiert worden ist. Im SCB hat man nicht auf dem Radar gehabt, dass die Ausnahmebewilligung neu muss beantragt werden. So habe ich es verstanden. Ich glaube,
also ist das beim Teamwechsel der Fall?
Scheinbar, ja.
Okay.
Scheinbar. Dumm gelaufen, aber logischerweise auch ein Versäumnis. Dort hat man eine so kleine Schlaumeierei gemacht. Man hat den Konecker dann ab dem 5. Mai 2021 gesperrt für drei Monate bis am 5. August. Also ja, clevere Rechner merken. In der Zwischenzeit relativ wenig National League Hockey, was gespielt wird. Also die Sperre, das war eher symbolisch gewesen. Das wird jetzt wahrscheinlich beim Alexi Peltonen so nicht möglich sein. Weil, also ausser man zögert den Prozess so lange raus, bis die Saison für eine HCD vorbei ist. Und dann kann man das Gleiche machen. Das wäre ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Vor allem, wenn man bedenkt, dass, also so wie ich jetzt auch die Kommunikation vom HCD, wo es gelesen habe, die haben das Statement auf ihrer Webseite publiziert, man gesteht das Versäumnis ja ein. Also ich weiss jetzt nicht, ob es da noch wahnsinnig viele Abklärungen zu machen gibt von Seiten von Swiss Sports Integrity, die zuständig ist für alle möglichen Doping und sonstigen Vergehen. Oder wer auch immer nachher in der Disziplinarkommission noch Fragen hat, ob da gerechtfertigt ist, dass man dann bis ins nächste Jahr rein ermittelt, kann ich mir nicht vorstellen. Also von dem her hat das schwerere Konsequenzen als für einen Corey Konecker. leicht mildernd vielleicht der Umstand, dass im Gegensatz zum Konecker ist der Peltonen aus Nordamerika gekommen, hat Universitätshockey gespielt bis im Sommer noch, also bis zur vergangenen Saison. Ist in dem Sinne nicht im System gewesen. Andererseits, das muss man eigentlich wissen. Also da können wir schlecht kontrovers diskutieren, weil es eigentlich wirklich ein Amateurfehler ist.
Ja, weil also wenn einer Diabetes hat, wenn das hörst bei einem Profisportler, dann hörst du es auch her. Das ist nichts, was völlig irgendwie an einem vorbeiläuft, man noch nie gehört hat, aber es ist jetzt auch nicht alltäglich. Und wenn dann ein Club so einen Spieler holt und das nicht merkt, oder dann vergisst, also, sobald du weißt, weißt auch, der braucht Insulin und das ist auf der Dopingliste im Normalfall. Also musst du eine Bewilligung haben, dass der das nicht darf. Ist dann schon ein bisschen seltsam, wenn man das einfach vergisst. Also irgendwo ist der Informationsfluss nicht gewährleistet gewesen oder irgendjemand hat nicht gemerkt, was das für Konsequenzen hat. Auf jeden Fall erwartet man von einem Profi-Club, dass er das auf dem Radar hat. Weil so ein Spieler wird ja auch untersucht, wenn er kommt. Da werden Daten erhoben. Und der Arzt sieht ja dann, dass der zuckerkrank ist.
Also das kommuniziert man ja auch
zusätzlich. Also logisch, ja, das ist ja nicht ein Befund, den der Arzt zuerst mal muss stellen. Das weiss der ja selber auch. Nehme ich an. Also, es wäre ja komisch, wenn er sich fragen würde, ja, ich spritze mir zwar täglich Insulin, weiss aber eigentlich nicht warum.
Genau.
Und für was. Also genau. Schon, da kann man sich nicht ausreden.
Also man hat es einfach verpasst, das rechtzeitig zu machen. Und jetzt steht man da und muss sich erklären. Ich bin gespannt. Wobei am Schluss wird man jetzt das einfach müssen irgendwie abwickeln oder beziehungsweise abwarten. Ich meine, 3 Monate, das ist vielleicht die gute Nachricht aus Sicht vom Club und vom Spieler. Läuft die Saison wenigstens noch, wenn er nachher zurückkommt. Das ist ja gang das. Und was man ja auch fairerweise muss sagen, es ist ein Versäumnis. Es ist nicht ein böswilliger Verstoß, auch wenn es ein Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen ist. Es tönt dann immer so. Es tönt dann im ersten Moment immer mal gefürchig. Spannender ist aber auch, was jetzt auf dem Eis passiert, oder, mit dem HC Davos. Wo
das ist eigentlich viel spannender.
Wir nehmen am Dienstag auf. Das bedeutet, am Abend wird der HCD auswärts bei den SCL Tigers antreten, nachdem man schon gegen Aschua verloren hat und vor allem auch gegen Ex-Trainer, gegen Christian Wohlwend, der in Bruntrut an der Bande steht. Wenn es gegen den SCL Tigers der nächste Klein in der Meisterschaft. Ja, es kann dann schnell ungemütlich werden, glaube ich, im Prättigau.
Das ist
oder
das Problem.
Ist das Landwassertal? Ich komme immer durcheinander.
Das Prättigau kommt vorher, wenn man reinfährt durch Klaus dort.
Weißt du, warum bin ich jetzt auf Prättigau gekommen?
Zeig mir's.
Andi Ritsch nachgeschaut, Elite Prospect. Letzte Saison ab dem 10. Dezember als Ersatz von Thomas Tamfall, Head Coach vom HC Prättigau Herrschaft in der ersten Liga gewesen. Nachdem er 2 Jahre lang nicht trainiert hat, vorher EC Weil unter sich gehabt und tatsächlich 2017, im Januar 2017, abgelöst worden ist als Trainer bei mir HC Wetzikon. Also es ist sehr lange her, dass er in Wetzikon war. Aber jetzt wären wir wieder up to date, das denke ich mir schon mal gut. Ja,
das ist gut.
Also, HCD, müssen wir uns schon Sorgen machen?
Nein,
ja, nein, vielleicht. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist die grösste Sorge.
Ja, 4. Zwischen 3 und 4, das heisst keine grosse Sorge, aber dort war man von Anfang an nicht bei 1 gewesen.
Eine Augenbraue aufziehen. So.
Ich würde sagen, weil die Voraussetzung ist halt, ja, das Glas war von Anfang an halb leer gewesen beim Holden und dann muss zuerst einmal ein paar Siege einfahren, bis er mindestens mal, sag jetzt mal, bei den Fans einfach mal einen neutralen Status hat.
3 Clubs hat es verwünscht am Wochenende im Schweizer Cup, wo man eigentlich damit gerechnet hat, dass sie weiterkommen. Yverdon, St. Gallen gegen Dölimo ausgeschieden. Und GC, was gegen Sion nicht geschafft hat, wie wir bestens wissen.
Gott, Sion ist eigentlich
ist die Mannschaft. Die müssen sagen, wobei der Zauber ist jetzt auch schon länger verflogen. Etwa seitdem sind wir den Peter Zeidler entlassen hat in Sion, oder? Wo der Christian Constantin vor dem Cup-Finale den Zeidler gespickt hat. Und das bis heute bereut, und der Zeidler bereut es glaube ich auch, der hat gerne dort irgendwie noch etwas gerissen. Jetzt wird er dieses Jahr den Cup wieder nicht gewinnen, der Peter Zeidler, weil er mit St. Gallen sich früher verabschiedet hat, obwohl man in der Ostschweiz den Kübel als eines der Saisonziele ausgerufen hat. Was stricken wir da daraus jetzt für uns?
Also für mich nicht viel. Ich finde das, natürlich musst du im Einzelfall dann immer darauf hinweisen, wieder, ja, was haben wir gegen den Unterklassiker verloren. Das ist genau das Prinzip vom Göpp. Ja, der Oberklassiker hat alle Druck, der Unterklassiker nicht so funktioniert, das macht es ja spannend. Eben, im Normalfall passiert ja nichts. Dann wird es langweilig. Wenn immer die Oberklassiker weiterkommen, wir haben das Phänomen ein bisschen im Hockey-Göpp beobachtet, weil Hockey und Fußball kannst du nicht vergleichen, oder? Also, ja. Nur schon bei der Fortbewegung ist es schwieriger auf Schlittschuhen als auf zwei Füßen. Jeder, der laufen kann, kann eigentlich auch shooten. Das ist jetzt gewagte Behauptung. Aber zum Hockeyspieler muss Schlittschuh fahren können, sonst geht gar nicht. Und die Unterschiede zwischen Profi und, sagen wir jetzt mal, Drittliga, die sind dann weitaus grösser. Mindestens einmal nur schon bei der Fortbewegung als bei den Fußballern. Darum, wenn da irgendwie ein bisschen ein Maß von Unterschätzen im Spiel ist, der hat die Rundklassik meistens noch als Heimspiel, wenn es gut läuft. Ist die Hütte voll, alle Tränen durch. Hast überhaupt nichts zu verlieren. Guter Start. Und dann passiert so etwas. Ich finde jetzt, GC und Sion, das ist jetzt nicht so ein himmelweiter Unterschied, auch wenn Sion abgestiegen ist. Aber Sion ist immer ein Name, oder? Die können auch nicht für sich reklamieren. Wir sind jetzt da die absoluten Aussenseiter. Aber bei anderen Duellen dann in der Regel schon. Und dann kommt das zum Tragen. Und das finde ich spannend. So soll es sein im Göpp.
Nein, wir wünschen uns ja eigentlich mehr Überraschungen. Ja, genau. Das muss man fairerweise sagen. Gleichzeitig muss man natürlich schon festhalten, als Oberklassiker, es gibt ja einen Grund, warum du Oberklassiker bist.
Absolut.
Müsstest besser sein. Selbstverständlich musst du dann auch das irgendwie auf den Platz bringen. Jetzt bei GC, also dort ist es natürlich verheerend, das 3-0 gegen eine Mannschaft, die eine Liga tiefer spielt, auch wenn sie ja eine gute Saison spielt bis jetzt. Das ist logischerweise, ja, das muss einem extrem zu denken geben. Bei den St. Gauer, bei Yverdon, da geht es um 1 Goal. St. Gauer war allerdings schon früh hinten. Also würde man dann irgendwie erwarten, dass man nach der Pause wenigstens das Spiel irgendwie noch kehren kann, dass man einen Weg findet in diesem Match. Das gibt dann vielleicht auch Aufschluss über gewisse Sachen. Vielleicht spricht es auch dafür, dass einfach die Challenge League besser geworden ist. Wobei, ich glaube, dass das so schnell geht. Oder die Promotion League im Fall von Delémont. Das ist sehr verwirrend, die verschiedenen Ligen. Sicher ist es so, dass ein FC Sion in dem Sinne kein normaler Challenge Leagueist ist. Schon nur wegen dem ganzen Umfeld und wegen der ganzen Historie, die daran hängt. Aber ja, also ich bin jetzt gespannt, was das bedeutet für die nächsten Wochen und Monate. Gerade in St. Gallen, wo man sich ja auf die Kontinuität sehr viel einbildet. Wo ich finde, also ganz persönlich, ob es jetzt besser gekommen wäre, wenn man das ein oder andere Mal zum Mittel vom Trainerwechsel gegriffen hat. Das kann man logischerweise schön spekulieren. Die Geschichte lehrt, dass ja dann sehr oft Mannschaften irgendwann wieder dort zurückfallen, wo sie mal waren vor dem Trainerwechsel, dass der Effekt vielleicht kurzfristig ist. St. Gallen mit dem Peter Zeidler hat man eine an der Seitenlinie, die eine gewisse Identifikation verkörpert. Dazu der Rest von der Führungscrew bestens bekannt, Hüppi, Sutter. Aber die werden sich jetzt schon müssen fragen, die Saison, jetzt gibt es noch ein Saisonziel, nämlich jetzt, also nein, zwei, zuerst mal unter die Top 6 kommen und dann dort europäisch spielen irgendwie oder einen Platz im europäischen Geschäft ergattern, um den Satz doch noch vernünftig zu beenden. Ja, es kann eine lange Saison werden in der Ostschweiz jetzt.
Ja, vielleicht ist der Vorfall im Göpp auch gut für die Mannschaft, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig entscheiden. Natürlich ist jetzt zuerst mal Kritik, wo alles dominiert. Aber schlussendlich ist es ein Wettbewerb weniger, wo du keine Gedanken machen musst. Maul abputzen und weiter heisst es dann. Ich glaube, das ist das Gescheiteste, was du machen kannst. Ändern kannst du es eh nicht mehr. Also, da können wir natürlich auch nachfragen. Wir wollen dann auch wissen, warum ist das passiert? Was haben sie gemacht? Haben sie unterschätzt? Stimmt irgendetwas nicht? Aber grundsätzlich, die werden es wissen. Haben sie ein paar Fehler gemacht? Haben sie es nicht ernst genommen? Ja, gut. Aber St. Gallen ist immer noch ein Club, der in der Superliga eigentlich nicht so schlecht ansteht. Das muss man schon sehen.
Maul abputzen, weitermachen ist ein gutes Stichwort. Komm, wir gehen zum Endspurt.
Endspurt.
Am Wochenende ist Lever Cup. Das erste Mal ohne Roger Federer. Auch ohne Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Europa gegen den Rest der Welt schaust.
Also Europa gegen den Rest der Welt, dann Wenn ich dort schaue, dann möchte ich die Superstars sehen. Und wenn die nicht dabei sind, dann ist der Reiz schon mal ein bisschen, sagen wir mal, ja, abgeflacht. Dann müssen wir überlegen, habe ich Alternativen? Habe ich denn natürlich? Da kommen wir gerade drauf zurück. Da muss ich sagen, ja, da müsste man schon ein bisschen mehr herlegen, damit ich zugreife. Also, wenn ich beim Durchzeppen einen gesehen habe, der passt, schaue ich, aber sonst als Veranstaltung müssen wir mehr bieten. Ist das fair?
Das ist der Endspurt. Du darfst sagen, was du willst.
Und jetzt komme ich darauf zurück. Was ich denn wirklich schaue, Rugby nämlich. Letztes Wochenende Fidschi, herrlich gewesen. Zum ersten Mal seit 54 Jahren Australien geschlagen. Reggie Jones, Trainer, Coach von den Australiern, gar nicht zufrieden gewesen. Da kommen wir Probleme auf den Zug. Er hat gesagt, jetzt gehen wir und gewinnen den Rugby World Cup. So wird es nicht sein. Und am nächsten Wochenende haben wir übrigens am Samstagabend um 9 Uhr der Klassiker überhaupt, oder der Kracher, muss man sagen. Klassiker wäre jetzt übertrieben. Südafrika gegen Irland. Das heisst, Titelverteidiger, Weltmeister Südafrika gegen Six Nations Sieger Irland. Spiel von der Spiel.
Das war eine sehr kurze Einleitung für eine Endspurtfrage. Würde ich sehr empfehlen, zu schauen, so oder so. Nummer 1 gegen Nummer 2 von der Welt lohnt sich, nachdem jetzt vor allem auch der WM-Organisator es geschafft hat, die Hymne entrümpeln. Man hat zu Beginn von der WM wirklich Katzenmusik auf die Hörer und Zuschauer losgelassen mit Kinderchören, die irgendeinen Kanon mehr oder weniger von sich gegeben haben. Wirklich eine Kakophonie sondergleichen. Jetzt tönt es gut, es sieht gut aus und bei Fidschi hoffen wir selbstverständlich, dass der Höhenflug weitergeht. Jetzt spielen sie noch gegen Portugal und gegen Georgien, meine ich. Also zwei Gegner, die sie können schlagen können. Und dann wäre Fidschi im WM-Viertelfinale. Und dann ist alles möglich, das wissen wir. Also, das sind die Gesetze, die nur... Okay. Rugby-WM hat eigene Gesetze. Irgendwie so. Apropos Australien. Eddie Jones hat vielleicht bald mehr Zeit. Es wird allerdings nicht länger zum... daheim von der eigenen Haustür in Melbourne NHL zu schauen. Was ist dort genau los?
Ja, die NHL ist die Idee, dass eben eine gute Idee wäre, dort ein Promospiel zu veranstalten. Das heisst, man lässt zwei Teams gegeneinander antreten. Das hat man schon auf anderen Kontinenten und Ländern gemacht. Das mal ist LA, das Team von Kevin Fiala, gegen Arizona, das Team von JJ Moser. Die spielen in Melbourne gegeneinander. Jetzt, was die NHL tatsächlich in Australien will. Man weiß von den Australiern, dass sie wahnsinnig sportbegeistert sind und allem eine Chance geben. Das ist grundsätzlich gut. Es wird schlussendlich um Geld gehen. Also die NHL muss irgendwie die Chance sehen, dass dort unten etwas zu holen ist. Ich finde es interessant, mal schauen, was die Spieler dazu sagen. Wir werden nächste Woche können darüber berichten. Auch an dieser Stelle schnell eine Stimme reinbringen vom JJ Moser oder vom Kevin Fiala. Weil wir ja Leute haben, die die dort beobachten. Nicht schlecht, hä?
Ja, super, machen wir gut.
Da bist du überrascht.
Nein, ich habe es gewusst.
Du hast es gewusst, aber, das stimmt.
Aber habe ich gewusst, dass wir das planen, hier einspielen. Das ist eine hervorragende Idee.
Ich hoffe, wir haben zu viel versprochen.
Nein, ist gut. Jetzt ist der Druck steigt. Das ist nicht schlecht. Letzter jetzt Programmpunkt.
Gehen wir schnell.
Unbedingt. Und zwar am Wochenende, Samstagabend, 8:30 Uhr. Kommt zu einer Affische, die gerade deutlich knackiger geworden ist in den letzten Tagen. GC gegen St. Gallen, die zwei Göpferlüerer im Duell. Sag, wie geht es aus?
0-2, also 2-0 für St. Gallen. Mm. Im letzten Grund.
Goalschützen?
Ist mir gleich.
also GC ist ja...
Ich bin nicht so rar.
GC ist im Moment schon ein Trümmerhaufen, das muss man sagen, ja. So wie sie wirkt. Von dem her, auch wenn man bedenkt, dass in der Woche vorher schon Unmutsbekundungen von Seiten vor allem vom Trainer, von Bruno Berner, gegeben hat, der sich mehrfach
gewünscht hat, er wäre noch zu Winterthur, meinst
du? Möglicherweise. Also, so hat er es nicht gesagt, aber mindestens ist unter anderem die Formulierung, es geht mir nicht gut, gefallen, im Zusammenhang mit den Leistungen der Mannschaft. Ja, ich sehe jetzt auch nicht, wie geht es ihr das so gönnen. Ich glaube, und St. Gallen ist ja dann so eine Mannschaft, wo wenn sie mal in den Rausch kommt, dann rauscht es. Darum Julian von Moos Hattrick und der Görtler macht noch einen 4-0.
4-0, 2-0.
4-0.
Klare Sache. Also
ja, wir sind uns einig. GC, ja. Wahrscheinlich kommt es jetzt genau so, dass GC das gönnt. Weil Minus mal Minus gibt Plus oder irgendwie so.
Müssen wir beide furchtbar falsch liegen. Ja, schauen wir mal,
wie es rauskommt. Das ist sehr gut möglich.
Du bist nächste Woche nicht da, das dürfen wir vielleicht auch noch sagen.
Das dürfen wir sehr gerne sagen.
Ferien, vielleicht
hochverdient. Vielleicht finden wir ja jemand anderes, der für mich kommen kann.
Ich hoffe es.
Der sich kann mokieren darüber, dass ich schon wieder in der Ferien bin. Das scheint ja da hinter meinem Rücken regelmässig zu passieren.
Die Worte sind schon gefallen, das habe ich
gerüchteweise
selber mitgekriegt. Ich selber habe natürlich nichts gesagt, nein, es war immer der andere.
Ja, ja, das ist schon klar. Die anderen haben auch. Ja. Also, merci fürs Zuhören.
Bis dann.
Blödsinn. Ade.
Pro und Konter.